Sie hören die Sendung Dreiländereck. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Wir besprechen in dieser Sendereihe die Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unterschiede, die durchaus typisch sind, die aber vielen Menschen gar nicht so bewusst sind, weil die meisten großen Themen uns ja gleichermaßen betreffen. Also mit diesem Blick für Unterschiede wollen wir uns heute mit dem Thema Waffen beschäftigen. Es geht um das Waffenrecht, das ja in den letzten Jahren immer und immer wieder verschärft wurde und viele Politiker tun sich da gern mit Forderungen nach weiterer Verschärfung hervor, weil wir ja erleben, dass es mit der öffentlichen Sicherheit nicht zum Besten steht. Aber das hat natürlich ganz andere Gründe als ein zu liberales Waffenrecht. Neben den gesetzlichen Bestimmungen wollen wir uns aber auch den unterschiedlichen Traditionen widmen, der unterschiedlichen Waffenkultur. Meine heutigen Gäste sind Markus Melzel, ehemaliger Kriminalkommissar in Basel, Rechtsanwalt Dr. Raul Wagner in Wien. Er ist neben etlichen anderen Fachgebieten spezialisiert auf Jagdrecht, auf Waffenrecht und auf Notwehrrecht. Und Rechtsanwalt Dr. Heiko Granzin, seine Kanzlei ist in Hamburg und nennt sich ausdrücklich die Jagdrechtskanzlei. Also, ein Polizist und zwei Juristen und wir wollen die Verschiedenheiten in unseren drei Ländern besprechen. Herr Melzel, was muss man als Schweizer Bürger oder auch nur als niedergelassener Ausländer in der Schweiz tun, wenn man eine Pistole kaufen will?
Also, Sie brauchen in der Schweiz einen Waffenerwerbschein. Das ist an gewisse Bedingungen gebunden, dass Sie einen freien Leumund brauchen. Sie müssen auch einen Strafregisterauszug beilegen. Und wenn das erfüllt ist, darf jedermann eine Waffe kaufen, erwerben. Es ist aber ein großer Unterschied, ob Sie einen Waffenerwerbschein haben oder einen Waffentragschein. Das ist dann nicht eidgenössisch, also nicht für die ganze Schweiz, sondern kantonal geregelt. Also das wäre jetzt vergleichbar in Deutschland mit den Bundesländern. Da müssen dann die Kantone Ihnen die Bewilligung geben, eine Waffe öffentlich tragen zu dürfen. Und da ist man sehr, sehr restriktiv.
Okay, diese Unterschiede gibt es natürlich überall. In Deutschland heißt es nur anders. Da ist es dann die Waffenbesitzkarte und der Waffenschein. Der Waffenschein ist dann in der Schweiz eben diese Trageerlaubnis. Aber was mich gewundert hat bei dem Einstieg, als ich fragte, was muss man tun? Da sagten sie, ja, man muss einen guten Leumund haben. Muss man keine Prüfung machen oder irgendeine Ausbildung vorher?
Nein, Sie müssen keine Ausbildung absolvieren, Sie müssen auch keine weiteren Sachen gegenüber den Behörden offenlegen. Es ist schon so, Sie müssen einen einwandfreien Leumund haben, Sie dürfen keinen Eintrag haben im Strafregister, wobei da ein wenig differenziert wird, was für Delikte allenfalls vorliegen. Und dann darf in der Schweiz jedermann eine Waffe erwerben. Es gibt dann gewisse Einschränkungen von gewissen Ländern, die der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, bestimmt hat, wer in der Schweiz keine Waffe erwerben darf. Aber als Schweizer Bürger dürfen Sie jederzeit eine Waffe kaufen und die Behörden müssen Ihnen eine Bewilligung ausstellen, wenn die Anforderungen erfüllt sind, die eben verlangt sind.
Herr Granzin, aus deutscher Perspektive, wenn Sie sowas hören, müsste man ja eigentlich annehmen, dass die Schweiz schon längst tot ist, alle haben sich schon erschossen, weil in Deutschland kann man ja also den Bürgern nicht einfach Waffen in die Hand geben. Selbe Frage, was muss man in Deutschland tun? Da muss man dann doch eine Prüfung ablegen, nicht wahr?
Ja, in der Tat ist es erstaunlich, wenn man über den Zaun in die Schweiz blickt, dass da noch jemand am Leben zu sein scheint. Denn der Urangst eines deutschen Politikers folgend ist jeder Legalwaffenbesitzer wohl ein potenzieller Amoktäter. Deshalb sind die Hürden in Deutschland deutlich höher. Das deutsche Recht hat da zwei Hürden gleich an den Anfang gesetzt. Die werden am Schluss von einer weiteren noch höheren oder zumindest respektablen Hürde nochmal begleitet. Das eine ist das Bedürfnis und das zweite ist die Sachkunde. Das heißt, Sie müssen als allererstes in Deutschland im Hinblick auf eine erlaubnispflichtige Schusswaffe für ein Bedürfnis nachweisen. Also können ich einfach hingehen und sagen, ich hätte gern eine. Das habe ich jetzt von Schweizer Kollegen so gehört, dass das quasi so sei. Das ist sehr freiheitlich. Das entspricht meinen persönlichen Ansätzen von bürgerlichen Freiheitsrechten. Sagen, ich hätte es einfach gern und muss es auch nicht weiter begründen. In Deutschland muss man einen Begründungsaufwand betreiben, muss es also begründen, warum man es haben will und muss ihn belegen. Das könnte sein Bewachungsgewerbe, insbesondere dann der Schießsport. Da muss es dann belegt werden durch regelmäßige Schießnachweise in einem Schießverein. oder eben die Jagd. Und wenn ich den Jagdschein erworben habe oder bin dann ausreichend lange im Schützenverein und habe dann meine Schießklatte geführt oder bin im Bewachungsgewerbe tätig und kann auch belegen, dass ich tatsächlich bedroht bin oder in einem bedrohungsrelevanten Bereich arbeite, dann habe ich die Hürde des Bedürfnisses genommen und dann muss im zweiten dann die Hürde der Sachkunde genommen werden. Das finde ich sogar insoweit plausibel, dass wir ja nicht wollen, dass sich jemand, der eine Waffe erwirbt, sich erstmal in den Fuß schießt oder den Nachbarn ins Auge versehentlich, sondern nur sagen kann, okay, der oder diejenige kann damit umgehen. Und wenn diese beiden Hürden dann genommen sind, dann muss man dann entsprechend eine Waffenbesitzkarte beantragen, beziehungsweise muss sagen, ich hätte gerne eine Kurzwaffe, das war ja Ihre Frage, muss dann einen Voreintrag beantragen in eine Waffenbesitzkarte, dann wird geprüft, gibt es dieses Bedürfnis dafür, das geht dann alles monatelang durch die Mühlen der Verwaltung. Und wenn dieser Voreintrag dann erteilt ist, dann kann ich mit diesem Voreintrag in der Waffenbesitzkarte zum Büchsenmacher meiner Wahl gehen, dann erwerbe ich dort die Schusswaffe und dann habe ich sie dann gegen die Behörde anzuzeigen. Und dann wird sie erst eingetragen. Ist also ein langer Ritt, den man in Deutschland zu absolvieren hat, bevor man in den Besitz einer Kurzwaffe kommt.
Jetzt kann man natürlich einwenden, dass die Sachkunde in der Schweiz schon deshalb in einem höheren Maße gegeben ist, weil ja in der Schweiz, wie man weiß, Dienstpflicht herrscht. Das heißt, doch die allermeisten Männer, manche Frauen auch, aber doch die Männer haben in der Armee gedient und haben dort also das Schießen gelernt. Haben das Schießen sogar, ich würde mal sagen, verinnerlicht bis zu einem Punkt, der Ausländern manchmal geradezu schockhaft entgegentritt, wenn ich ihnen also erzähle, dass man im Zug, wenn Soldaten in Uniform auf der Heimfahrt sind, dann hängt das Sturmgewehr am Kleiderhaken. Ja, also Besucher aus Deutschland reiben sich dann die Augen. Ich will nicht sagen, was ich auch schon erlebt habe, nämlich, dass die Soldaten in den Speisewagen gegangen sind und die Waffe, die lag also einfach oben im Gepäcknetz. Aber das ist natürlich auch nicht erlaubt, aber es geschieht. Es geschieht trotzdem nicht so viel Schlimmes damit, nicht? Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist ja eigentlich erstaunlich und widerlegt ein bisschen die Befürchtungen, die die Gesetzgeber haben und immer mit dem Waffenrecht verbinden. Herr Wagner in Wien, gleiche Frage zunächst mal. Wie sieht's da aus? Wie kommt man an eine Waffe als Österreicher?
Na, leichter als in Deutschland. Wir reden jetzt von der Pistole, also von der Kategorie B, Faustfeuerwaffe. Da hat jeder EWR-Bürger in Österreich das Recht, eine solche zu erwerben. Und zwar mit der ersten Bewilligung gleich 2 Stück und nach 5 Jahren kann er auf 5 erweitern. Die Voraussetzungen sind natürlich einwandfreier Strafregisterauszug. Ein Psychotest, das habe ich jetzt bei Deutschland und Schweiz nicht rausgehört. Also man muss nachweisen durch einen standardisierten Test bei einem Psychologen, dass man nicht zu Überreaktionen im Gewaltbereich neigt. Und einen Sachkundenachweis in Form des Waffenführerscheins, der aber nicht erlaubt, die Waffen zu führen, sondern an den Autoführerschein angelehnt ist. Das ist aber ein halbtägiger Kurs, wo man so die Basics mitgeteilt bekommt. Also wenn man den Strafregisterauszug frei hat, wenn man den Waffenführerschein absolviert hat und den Psychotest, dann kann man damit die Waffenbesitzkarte beantragen und muss nur noch eine Rechtfertigung angeben. Die kann aber lauten Verteidigung des Eigenheims oder ich will sammeln oder Skisport oder Jagd und dann hat man ein Recht, das heißt dann ist die Waffenbesitzkarte auszustellen und mit der gehe ich dann zum Händler und kann am Anfang eben die 2 Faustfeuerwaffen erwerben.
Das ist interessant mit dem Psychotest. Den gibt's als solchen nicht mal in Deutschland, wo ja alles viel schärfer noch ist.
Ja, den halte ich aber für sehr vernünftig. Also die einzige Ausnahme, die wir haben bei der Kategorie B, ist die Jagdkarte. Also wer die Jagdkarte hat, den Jagdkurs und die Jagdprüfung absolviert hat, der braucht interessanterweise keinen Psychotest. Freut mich als Jäger, dass der Gesetzgeber uns so vernünftig hält, aber das ist eben, wie gesagt, die einzige Ausnahme.
Ja, Herr Granzin, Psychotest gibt's nicht, oder, in Deutschland?
Ich bin ganz entrüstet, dass mir der österreichische Kollege hier gerade ins Kreuz springt, dass wir vernünftig hält. Ich bin da einer anderen Auffassung. Den Psychotest haben wir in einem gewissen Rahmen schon. Wenn ich jetzt allzu tief einsteige in Details des Waffenrechts für junge Sportschützen, ich glaube unter 25, müsst ihr jetzt auch ins Gesetz gucken, gibt's das auch. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht mitbekommen aus der Praxis, dass da besonders viele potenzielle Erwerber von Schusswaffen rausgesiebt würden.
Bei uns schon.
Ja, das mag sein, aber uns zumindest, also ich mache das ja wirklich fast ausschließlich und auf mich ist zumindest noch kein junger Sportschütze zugetreten, sagte, er sei da irgendwie durchgefallen. Und der Psychotest ist ja einer der Dinge, die jetzt unsere Innenministerin sich hat einfallen lassen, beziehungsweise die Fraktionen, die das eingebracht haben, die wollen das also unbedingt. Ich glaube, bei Ihnen in schönen Österreich wird da durchaus nicht wenig Geld mitverdient. Soweit ich das mitbekommen habe, hat sich eine Art Industrie darum gebildet von Begutachtern, Coaches, die darauf vorbereiten und so weiter. Und das ist genau unsere Kritik daran aus der Sicht der deutschen Verbände, wer einen solchen Test bestehen will, der wird Mittel und Wege finden, einen solchen Test etwaig begleitet auch zu bestehen. Und wer nun wirklich massiv auffällig ist, die Kontrolldichte ist ja eine vollkommen andere in Deutschland. Wir haben regelmäßig bei der Verlängerung des Jagdscheins Zuverlässigkeitsüberprüfungen durch Einsicht in das Zentralregister. Mit allen möglichen Behörden werden abgefragt, Polizeidienststelle vor Ort wird abgefragt. Es gibt die Möglichkeit der persönlichen Vorsprechens des Erlaubnisinhabers auf der Dienststelle, einfach mal zu gucken, was erzählt der oder diejenige denn da so irgendwas Wirres oder gibt es da so eine rote Nase mit ganz viel Besenreißern drin und Alkoholfahne. Ja, also das ist schon eine hohe Kontrolldichte und diesen Psychotest, den halte ich offen gesagt, also für die nächste Germaniensie sozusagen, die Deutschen machen alles nochmal gründlicher. Ich glaube, da schaffen wir das nächste bürokratische Monstrum, das die Behörden auch dann auch wieder abwickeln müssen. Die sind jetzt schon überfordert und dann sollen die auch noch Psychotests einsammeln und etwa hier auch noch bewerten. Ich glaube, das würde zumindest die deutschen Behörden überfordern. Die Österreicher gehen offensichtlich einen anderen Weg. Wir sagen, wir setzen von vornherein eine andere Schwelle, nämlich diesen Psychotest, das finde ich auch richtig, dass man sagt, aha, wir gucken einmal uns die Person richtig an und dann sind wir relativ locker. Und die Deutschen machen es anders. Wir sagen, wir machen einfach ein wahnsinnig enges Gesetz. Also eine völlig andere Herangehensweise. Aber beides zu kombinieren, halte ich für absolut falsch und letztendlich auch mit bürgerlichen Freiheitsrechten nicht mehr vereinbar.
Ich finde den Psychotest auch aus eigener Erfahrung ganz gut. Also ich bin immer wieder auch zu Besprechungen im Innenministerium gewesen und bei der letzten Waffenrechtsänderung wurde dieser Prüfungstourismus abgeschafft, weil tatsächlich Leute versucht haben, von Bundesland zu Bundesland den Psychotest zu schaffen und es aber nicht geschafft haben. Das heißt, die werden jetzt auch gesperrt. Also es gibt wirklich Leute, die immer wieder durchfallen. Und ich bin zum Waffenrechtsspezialisten geworden aufgrund von 4 Überfällen auf unsere Kanzlei, wovon 2 Mordversuche waren, wo es auch Schwerverletzte gegeben hat. Und der Täter war ein unbescholtener, aber paranoid Schizophrener. Beim ersten Mal war er unbescholten, beim zweiten Mal dann nicht. Und er war zum Glück in dem Fall, ich meine, nicht mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet, sondern nur mit einem Messer. Hat auch dazu geführt, dass der direkt Verletzte überlebt hat, mit Faustfeuerwaffe, der sicher nicht überlebt. Und es gibt schon Leute, die einfach wirklich auffallen und da durchfallen. Und für die anderen ist der Aufwand nicht groß. Also wer geistig gesund ist, hat das in 45 Minuten, glaube ich, erledigt. Es kostet auch nicht die Welt. Sollen es 100 oder 300 Euro sein, irgendwas in dem Bereich. Und ich bin schon eher der Anhänger des liberalen Waffenrechts, aber das finde ich ehrlich gesagt ganz gut.
Okay, also da gerade das Stichwort Messer gefallen ist, will ich eins vorwegschicken, vielleicht auch zur Klarstellung. Dieses Thema ist deswegen auch bei uns in der Redaktion jetzt auf die Tagesordnung gekommen, weil es heißt ja Verschärfung des Waffenrechts, gerade auch in Deutschland, wegen der Messerreihen, wegen der Messeraktivitäten. Und worüber wir jetzt reden, sind nicht Messer. Worüber wir reden, sind Schusswaffen. Und da muss man wahrscheinlich schon auch deswegen eine kleine Unterscheidung treffen, weil die Legalwaffenbesitzer, die sich ja all dem unterziehen, was sie jetzt dargestellt haben, sowohl für Österreich als auch für Deutschland, im Grunde die rechtstreuesten Bürger sind, die man sich vorstellen kann. Denn bitteschön, also wer eine Waffe will, der kommt auch dran, notfalls auf illegale Weise. Also diese ganze Maschinerie mit Bedürfnisartikulierung, Bedürfnisprüfung, Sachkunde, was dann alles noch kommt, das ist ja alles nur für die Braven, oder?
Ja, dazu fallen mir 2 Dinge ein. Das eine ist, es gibt 2 Studien zum Verhältnis Legalwaffenbesitz und Gewaltverbrechen. Das eine ist die Harvard-Studie und das andere ist die Studie, die die EU-Kommission eingeholt hat bei der Verschärfung 2017, für die die EU gar nicht zuständig ist, aber der EuGH hat es gedeckt, nur so nebenbei bemerkt. Das ist die Effektstudie. Und beide kommen zum Ergebnis, dass dort, wo die Legalwaffendichte höher ist, die Gewaltverbrechen niedriger sind. Das heißt, die Legalwaffenbesitzer sind überhaupt nicht verbrechensrelevant, das ist völlig klar. Und das Zweite ist, auch in Österreich wird gerade diskutiert, wir haben übrigens keine Beschränkungen, Messer zu führen. Also auch Messer, die Waffen sind, das sind Messer, die tatsächlich dem Wesen nach dazu bestimmt und gebaut wurden, um Menschen zu verletzen und außer Gefecht zu setzen, also Dolche und so weiter. Es kann ab 18 jeder in Österreich frei erwerben und darf sie auch draußen führen. Und das soll jetzt beschränkt werden, wobei hier auch die Bremse eingeführt werden soll, dass Inhaber von waffenrechtlichen Urkunden, also Jagdkarten oder Waffenbesitzkarten oder Waffenpässen, das wäre der Waffenschein, die Waffenführererlaubnis, davon ausgenommen sind. Was man dazu aber auch sagen muss, bei dieser ganzen Diskussion wird völlig ignoriert, das ist eine Alibi-Diskussion, die das Totalversagen der Politik in einigen Bereichen kaschieren soll, dass seit 2017 in Österreich Asylwerber und Ausländer, die nicht EWR-Bürger sind, aber in Österreich ständig wohnen, ein Totalwaffenverbot haben. die dürfen gar nichts haben. Die dürfen keinen Pfefferspray haben, die dürfen keine Messer haben, die gefährlich sind oder als Waffen gelten und schon gar keine anderen Schusswaffen. Das heißt, die meisten Verbrechen jetzt begehen, das sind ja in der Regel, die wir in den Zeitungsartikeln sehen, sind das Asylwerber, die zum Teil sogar schon wieder abgeschoben werden hätten sollen. Die dürfen in Österreich überhaupt keine Waffe besitzen, auch keine gefährlichen Messer. Mhm. Und deswegen jetzt ein Messertrageverbot einzuführen, ist völlig absurd.
Diese Differenzierung übrigens gibt es ja auch in einem geringeren Maße in der Schweiz. Herr Melzel, ich habe zum Beispiel gehört, dass diese liberale Haltung, die Sie dargestellt haben, gilt für manche Volksgruppen nicht. Also auch in der Schweiz hat man, glaube ich, als Bosnier Schwierigkeiten, dann doch einen Waffenschein zu bekommen oder eine Waffenerwerbserlaubnis, wie es heißt.
Nein, sie haben keine Schwierigkeiten, das zu bekommen. Sie bekommen es gar nicht.
Ich mag diese Schweizer Präzision.
Ja. Also, der Bundesrat, also die Regierung in der Schweiz, hat bestimmt, welche Menschen von welchen Ländern keine Waffe tragen dürfen. Das sind praktisch sämtliche Balkanstaaten einerseits, andererseits Leute aus der Türkei, aus Sri Lanka, überall dort, wo Auseinandersetzungen innerhalb der Länder sind. Und das ist sehr dynamisch, das wird immer wieder mal angepasst und dann bekommen diese Leute eben gar keinen Waffenerwerbschein, die können gar keine Waffe erwerben. Und bei Ausländern ist es so, dass sie eine Niederlassungsbewilligung brauchen, um hier eine Waffe zu erwerben. Also die ganze Frage, ob Asylbewerber, ob irgendwelche Migranten eine Waffe erstehen können, das fällt weg. Sie müssen eine Niederlassungsbewilligung haben, das heißt, sie müssen einen festen Wohnsitz in der Schweiz haben. Darum stellt sich die Frage hier gar nicht. Auf der anderen Seite möchte ich noch etwas zurückgreifen, was vorhin gesagt wurde in Bezug auf die psychologischen Tests, die gemacht werden sollten. Also es heißt natürlich schon bei uns auch, dass nur jemand eine Waffe erwerben darf, wer Gewähr dafür bietet, dass er kein Delikt begeht. Aber das können Sie ja gar nicht kontrollieren. Also es sei denn, Sie sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten, dann kann man Ihnen das verwehren jederzeit. Sie können dagegen natürlich auch rekurrieren, also Sie können Einsprache erheben und letztendlich würde dann das ein Gericht beurteilen. Aber dort hat man noch so einen kleinen Hebel, um jemandem zu sagen, nein, du bekommst keine Waffe.
Also aus Schweizer Perspektive ist das ja alles jetzt sehr weit, was wir von Österreich und von Deutschland gehört haben. Es gibt keine Prüfungen, es gibt keine Nachweise der Sachkunde und so etwas. Mich würde trotzdem mal interessieren von Ihnen beiden, Herr Granzin und Herr Wagner, was ist denn da beinhaltet? Also in der deutschen Sachkundeprüfung beispielsweise, was wird da gefragt?
Die deutsche Sachkundeprüfung hat letztlich einen technischen und einen rechtlichen Teil. Zum einen ist es sozusagen die Beherrschung der Rechtsmaterie des Waffenrechts. Allerdings muss man dazu sagen, dass das deutsche Waffenrecht so komplex ist in seinem Regelungsgefüge mit Anhängen und so weiter. Das KWKG hängt noch daneben, also das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und dann haben wir so dann Anlagen zum Waffengesetz, dass es selbst für den Experten teilweise unverständlich ist. Ja, und wenn Sie Strafverfahren haben oder waffenrechtliche Verfahren mit Waffen, die jetzt nicht alltäglich sind, dann muss regelmäßig ein Gutachten des LKA eingeholt werden, um festzustellen, ist es eine erlaubnispflichtige Waffe, ist es eine erlaubnisfreie Waffe, ist das vielleicht irgendwie ein Altbestand, also ist Typ gebaut worden vor 1872, ähnliche Dinge, also Perkussionswaffen. Das ist also sehr komplex. Der rechtliche Teil, den kann der Laie nicht beherrschen. Das ist ein Teil dieser Waffensachkundeprüfung, unter anderem tatsächlich einer des Umgangs. Also, dass man sagt, wie funktioniert so eine Waffe? Wo ist das gefährliche Ende? Ja, wo ist das ungefährliche Ende? Das ist beherrschbar. Also die Waffensachkunde ist, sagen wir so, das ist so, als wenn Sie einen Fahranfänger mit 3 oder 4 Stunden auf die Straße schicken. Der kommt dann so zurecht, aber das ist immer noch kein Meisterschütze. Da soll wirklich einfach nur, sagen wir, der Unfallgefahr in gewisser Weise, die soll damit gebannt werden. Das hat keinen wirklich aussiebenden Faktor. Der aussiebende Faktor ist dann später das Bedürfnis. Da sind die Hürden eben sehr, sehr hoch und sind dann eben Zuverlässigkeit und Eignung. Zuverlässigkeit, also alle diejenigen, die Dinge getan haben, die sie nicht qualifizieren als Waffenbesitzer, Straftaten etc. oder vielleicht Dinge tun wollen und die man ihnen zumindest zubilligt, dass sie es täten, also irgendwelche politischen Aktivitäten. Oder die Eignung, das ist kann nicht, das heißt, ist blind, taub oder säuft. Ja, ist erstmal drastisch, ein Betäubungsmittel. Ja, und das sind dann noch die weiteren Hürden, die zu nehmen sind. Die Waffensachkunde würde ich ehrlich gesagt in der Betrachtung fast ausblenden. Das ist kein Korrektiv im deutschen Waffenrecht, im Hinblick auf den Zugang zu Waffen.
Das heißt, da fallen jetzt auch nicht sehr viele Leute durch.
Ich habe in wirklich mittlerweile 24 Jahren der anwaltlichen Tätigkeit im Waffenrecht noch nicht einen einzigen gehabt, der sich an mich gewandt hätte mit dem Mandat, er sei dort zu Unrecht rausgeprüft worden.
Ja.
Also ich weiß noch nicht mal, da ich Jäger bin und die Sachkunde Teil des Jagdscheines ist. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt unbegrenzt wiederholbar ist. Da muss ich in diesem Fall wirklich sagen, da schwimme ich, weil das einfach in der Praxis keine Rolle spielt. Mhm. Die Überwindung der Sachkundehürde spielt keine Rolle.
Außer, dass man so ein bisschen wie in der Schule Formeln auswendig lernen muss und die dann schnell runterschreibt, nämlich zum Beispiel, was ist Notwehr? Ja, Notwehr ist eine Verteidigungshandlung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Also das weiß ich noch, das kann ich sogar im Schlaf.
Ja, da wird der Kollege dann wahrscheinlich als Experte im Notwehrrecht dann mehr sagen zu können. In der Tat, das kann mir formelhaft runterbeten, was dann schlussendlich Notwehr ist, ja, und was sind die Grenzen der Notwehr? Da wird es dann wieder spannend.
Ja.
Aber Sie haben es ja gesagt, wenn man etwas formelhaft runterbetet, hat man damit noch lange nicht irgendwo recht verstanden. Aber wie gesagt, ich würde bei der Sachkunde, das erachte ich, glaube ich, auch nicht als Tankapfel im Rahmen der Diskussion, gerade in der Bundesrepublik. Das ist auch überhaupt nicht eine Diskussion. Akzeptieren alle, dass die Sachkunde gegeben sein muss. Bei uns sind die Hürden eben Zuverlässigkeit, Bedürfnisprüfung und dann auch die Kontrollen der Behörden später und auch die Frage, wie weit greift der Staat einfach in informationelles Selbstbestimmungsrecht der Bürger ein? Wo soll überall noch rumgeschnüffelt werden, in Anführungsstrichen, um was zu finden, um Leute dann doch zu entwaffnen? Denn anders kann man das nicht sehen, was da gerade praktiziert wird.
Also, da es gerade eben schon um Zuverlässigkeit ging, wir werden da gleich wieder drauf zurückkommen. Ich mache einen kleinen Umweg. Zur Zuverlässigkeit gehört ja unter anderem auch Aufbewahrungspflicht. Das ist in Deutschland auch sehr streng geregelt. Wie ist das eigentlich in der Schweiz, Herr Melzel? Also, ich habe jetzt das alles ausgefüllt. Ich habe die Erlaubnis, die Genehmigung bekommen. Ich habe meine Waffe und möchte mit der jetzt erstmal nach Hause fahren. Gibt es da irgendwelche Vorschriften? An welcher Stelle im Auto mit wie viel Schlössern verriegelt im Kofferraum, nicht zugriffsbereit und natürlich nicht geladen? Wie muss ich mich da verhalten? In der Schweiz.
Also wenn Sie eine Waffe erwerben, also nicht der Tragschein, Waffentragschein, sondern den Erwerbschein, dann dürfen Sie vom Händler zu sich nach Hause gehen. Das ist nicht geregelt, wo Sie das im Auto aufbewahren müssen.
Auf dem Beifahrersitz.
Auf dem Beifahrersitz, also es ist nicht geregelt. Auf der anderen Seite dürfen Sie auch diese Waffe sonst außerhalb Ihres Hauses, Ihrer Wohnung mitführen, wenn Sie zum Beispiel an eine Schießsportveranstaltung gehen oder zur Revision die Waffe bringen zum Waffenhändler. Es muss plausibel sein, weshalb Sie diese Waffe jetzt trotzdem ohne Waffentragschein mit sich führen. Zu Hause heißt es einfach im Gesetz, Waffen und Waffenbestandteile sind sorgfältig aufzubewahren und vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Also es wird nicht kontrolliert, wie stark ist die Türe beim Waffenschrank und sie muss einfach so aufbewahrt werden, dass keine Drittperson diese an sich nehmen kann. Sei das jetzt innerhalb der Familie, sei das von Besuchern. Aber wir hatten auch schon Fälle von Einbrechern, die dann diese Waffe relativ einfach stehlen konnten. Und da kam dann natürlich ein Problem auch auf den Waffenhalt zu.
Ja.
Und wichtig ist einfach, sobald eine Waffe verloren geht, wegkommt, also der Verlust einer Waffe ist dann augenblicklich der Polizei zu melden.
Also aus deutscher Perspektive klingt das zunächst mal unglaublich fahrlässig, bevor ich wieder zu Herrn Granzin komme.
Ja.
Herr Wagner, wie sieht's aus in Österreich? Vorschriften zur Aufbewahrung? Im Kleiderschrank einfach so?
Nein. Ähnlich wie in der Schweiz. Also es war mal so, da war ich ein junger Waffenbesitzer, da ist eine Lehrerin in der Schule erschossen worden, weil der Waffenbesitzer, die 357 Magnum im Kleiderschrank, deswegen fällt es mir ein, hatte und der 13-, 14-jährige Sohn hat dann damit die Lehrerin erschossen. Dann kamen die Aufbewahrungsbestimmungen, die aber sehr vernünftig sind. Also man muss es einfach vor dem unberechtigten Zugriff schützen. Das heißt aber sogar, wenn ich in der Familie, wenn da alle Waffenberechtigungen haben, können die alle ihre Waffen im gleichen Safe verwahren.
Mhm.
Beim Transport im Auto, ich sage auch immer in den Vorträgen, es ist wichtig zu Hause, ich brauche zwei Hüllen. Ich brauche die Außenhülle des Hauses und dann im Haus noch etwas, was einigermaßen aufbruchssicher ist. Da reicht eine Geldkassette für eine B-Waffe. Man empfiehlt aber immer natürlich einen stabilen Safe, der schwer ist und der mit der Wand verschraubt ist, einfach um im Ernstfall keine Probleme zu haben, weil den keiner wegtragen kann, da muss ich gar nicht diskutieren.
Und kommt da die Polizei vorbei und schaut sich den Safe dann an?
Die Polizei kommt alle 5 Jahre vorbei und überprüft unangekündigt die Aufbewahrung. Und das ist die viel größere Hürde als diese Befähigungsprüfung, der Waffenführerschein, da habe ich auch noch nie von Problemen gehört. Aber da kommt es dann halt vor, dass Leute nicht in der Lage sind, die Trommel aus dem Revolver zu schwenken und stattdessen den Hahn spannen. So einen Fall hatte ich gerade neulich. Und der Dame habe ich dann gesagt, wissen Sie was, ich vertrete Sie nicht. Sie geben jetzt bitte das Ding einfach zurück, kaufen sich eine doppelläufige Flinte. Da ist leichter zu erkennen, wo vorne und hinten ist. Damit können Sie sich auch wehren und alles ist gut. Also da gibt es immer wieder Fälle, wo bei den Kontrollen Handhabungsfehler passieren, Aufbewahrungsfehler passieren, dass zum Beispiel die Polizei trifft den an beim Hauseingang und kommt dann rauf und dann liegt die Waffe tatsächlich am Nachtkästchen und ist nicht versperrt. Das geht gar nicht, dann ist bei uns alles weg.
Auch wenn er nur aufs Klo musste?
Ja, weil es ist zu schützen vor berechtigten Zufallszugriffen. Also wenn der am Klo einen Herzanfall, Schlaganfall, Krampfanfall, irgendwas hat und dann kommt der Zivildiener, der 18 Jahre alt ist, und mit der Rettung rein und ist dann im Schlafzimmer und sieht die Waffe oder kann zugreifen, das geht einfach nicht. Also das muss die ganze Zeit entweder am Körper sein, dass man sie also wirklich bei sich hat.
Ja, und dann kriegt er einen Herzanfall und er hat sie am Körper und man sieht sie ihm raus.
Das ist was anderes.
Dann ist es legal.
Dann hat er sie nicht fahrlässig verwahrt.
Mhm.
Ja, und beim Transport ist es so, wer den Waffenpass hat, das wäre der deutsche Waffenschein, also die Trageerlaubnis, der kann mit der sich im ganzen Bundesgebiet mehr oder weniger rund um die Uhr bewegen, wie er möchte. Gibt ein paar Ausnahmen mit Veranstaltungen und Wahllokalen und so weiter, worüber man diskutieren kann, wie der Stufenbau dieser Rechtsordnungen ist. Und wer nur die Waffenbesitzkarte hat, der muss nur darauf achten, die Waffe ungeladen in einem geschlossenen Behältnis von A nach B zu transportieren. Da reicht die Pistolentasche mit Reißverschluss. Und es darf sich keine Munition in der Waffe befinden und er darf nicht mit diesem Setup am Abend mit dem Hund Gassi gehen, weil das wäre ja von A nach A und kein Transport. Er muss tatsächlich von A nach B gehen. Ob er seiner Tante die Waffe zeigt, ob er zum Schießstand geht oder damit ins Büro geht, um sie dort dann wieder einzusperren, spielt keine Rolle. Aber es muss im Auto unterwegs kein Safe sein.
Herr Granzin, reicht der Reißverschluss auch in Deutschland?
Es kommt davon, was Sie tun wollen. Außerhalb des eigenen befriedeten Besitztums reicht der Reißverschluss als solcher nie, denn der Reißverschluss hätte an sich nur in zwei denkbaren Szenarien kommt er in Betracht. Ich fahre zur Jagd und führe meine Waffe in das Futteral, anschließe diese mit dem Reißverschluss. Dann mache ich etwas Überobligatorisches. Ich darf nach § 13.6 Waffengesetz darf ich die Waffe bei der befugten Jagdausübung und im Zusammenhang damit führen. Und befugter Zusammenhang ist natürlich insbesondere der Transport zur Jagd und der Transport von der Jagd. Und wir alle kennen vielleicht noch den alten Jäger mit Dackel an der Leine, einem quietschenden Hollandfahrrad und der Flint über Poker, der das Dorf fährt. Da hat sich auch keiner dran gestört. Und ich sage, genauso wie der alte Jäger das auf dem Puckel transportierte, darf ich auf dem Rücksitz meines Kfz auf dem Weg zur Jagd oder von dem Weg zur Jagd meine Waffe völlig offen transportieren. Oder aber, ich sage noch drastischer, auch wenn man da gewisse Risiken eingeht, dass man viel Bekanntschaft mit den Kollegen, mit Referenten hier aus der Schweiz macht, ich kann mich auf eine Harley Davidson schwingen, ziehe mir meine Lederfransenjacke an, nehme die Vorderschaft der Hippeltiererflinte über den Rücken mit einem Patronengurt drüber und fahre von hier am Hamburg aus zum Entenstrich nach Passau. Mit dem Ding auf dem Buckel. Völlig legal, Weg zur Jagd. Ist auch keine Begrenzung. Ich rate da nicht zu. Wie gesagt, man macht ganz viel Bekanntschaft. Alle Polizeidienste.
Mit vielen SEK-Beamten, ja.
Genau, also da hat man viel Spaß. Völlig legal. Das darf ich. Was ich nicht darf ist, ich setze mich in meinen Kombi und fahre die 500 Meter zu meinem Büchsenmacher hier in Hamburg mit der Waffe im Futteral, nur mit dem Reißverschluss gesichert, auf dem Rücksitz zu meinem Büchsenmacher. Das darf ich nicht, denn dann führe ich die Waffe auch. Hab zwar ein berechtigtes Interesse daran, weil ich sie transportieren muss zum Büchsenmacher, aber da muss ich sie verschlossen transportieren. Und da ist eben großer Streit. Ist der Kofferraum ein verschlossenes Behältnis? Ist es ja, nein. Ist der Reißverschluss ein Schließmechanismus? Sage ich auch, nein. Ich sage, zumindest ein Kabelbinder muss es sein. Ein anderer sagt, es muss zumindest ein Schlüsselring sein. Ganz sicher sind sie mir im Vorhang geschlossen. Mhm. Dann reicht es, aber dann ist es eben auch nicht der Reißverschluss, sondern tatsächlich ein richtiger Schließmechanismus. Das ist das Groteske am deutschen Recht, dass im Waffenrecht wir recht nach den Buchstaben des Gesetzes sprechen und dass danach gegangen wird. Es wird nicht geguckt, wird ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleistet. Und wenn ich meine Waffe jetzt im Kofferraum einschließe, dann ist sie im Zweifel sicherer, weil ich vielleicht auch noch ein Schloss wirklich dann habe, als wenn ich sie in irgendeinem abgeschlossenen Ludenfutteral habe mit so einem billigen Schlösschen davor. Aber der Kofferraum ist eben kein Behältnis. Es sei denn, ich würde das ganze Auto als Behältnis sehen. Und das ist es eben nicht. Und dann wäre ich damit schon wieder in der Gefahr der Unzuverlässigkeit. Deutschland ist recht nach den Buchstaben des Gesetzes.
Ich fahre immer wieder von Salzburg nach Tirol über das deutsche Eck und habe dafür in meinem EU-Feuerwaffenpass eine Durchfuhrgenehmigung der deutschen Waffenbehörde für einige meiner Waffen. Mhm. Wie mache ich das richtig? In Österreich führe ich rund um die Uhr. Und meine Vorstellung war bis jetzt immer, ich hoffe, das ist richtig, wenn ich das einmal machen sollte, dass ich eine Geldkassette habe aus Stahl. Mhm. Da gebe ich die dann hinein, sperre das ab, die liegt neben mir im Auto. Und dann ist eben die Frage, muss das Ding da drinnen dann entladen sein? Muss ich aus dem Revolver die Patronen raustun? Muss ich das Magazin der Pistole entleeren? Oder kann ich die, wie sie ist, geladen, da reingeben und zusperren?
Oh Gottes Willen, also vor meinem geistigen Auge haben sie Pferdefüße, einen langen Schwanz und Hörner. Also die geladene Waffe ist für uns deutsche Waffenrechtler das ist Teufelswerk. Die geladene Waffe findet Stand auf dem Schießstand und bei der Jagd. Und ob sie sich im Auto findet oder im Nachtkästchen, hatte ich gestern mit einem Anruf, ja, ich wollte die gerade reinigen, klar. Na, deshalb liegt sie auch im Nachtkästchen, ist geladen, logisch, das glaubt jeder. Also die geladene Waffe findet sich auf der Jagd statt und sie findet Jagd auf dem Schießstand. Und alles andere ist sorgfaltswidrig. Ja, und ob sie die im Auto haben oder wie auch immer und auch teilgeladen, so hieß es damals bei der Bundeswehr, mhm. Also das heißt, das Magazin eingeführt in den Magazinschacht oder die Patrone nur im 98er etwa einfach nur in dem Ladestreifen unten drin, also nicht im Patronenlager, gilt in Deutschland als geladen. Und die geladene Waffe bringt sie in Teufelsküche.
Und was ist, wenn ich jetzt die Pistole in diesem Metallkästchen im deutschen Eck entladen habe, aber ein geladenes Magazin neben der Pistole?
Das ist unproblematisch. Ich persönlich habe auf dem Weg zur Jagd oder von der Jagd die Patronen im Schaftmagazin, also so Kipplaufwaffe, und dann habe ich die unten drin. Das ist ja kein Magazin, sondern einfach eine Aufbewahrung. Und es gibt keine gesetzlichen Vorschriften, die sagen, man müsste die irgendwie besonders getrennt haben oder ähnliches. Es gab früher so eine Drei-Handgriff-Regelung, die fand sich, glaube ich, eher so in den polizeilichen Broschüren. Aber es gibt dort keine Regelung auf dem Weg oder von dem Weg zur Jagd, dass man die so weit trennen müsste, dass man da nicht irgendwie rankäme. Also das wäre unproblematisch.
Wunderbar. Also jetzt haben wir wirklich sehr viel juristische Aufklärung erfahren hier von unseren zwei Anwälten. Und ich verstehe auch, dass jemand vorhin gesagt hat, es gibt ja eine ganze Industrie, die also für die Interpretation all dieser Dinge zuständig ist. Es ist aus Schweizer Sicht, Herr Melzel, ein bisschen verrückt, ja, kann man das so sagen, mit den vielen Ausnahmen und Sonderregelungen, die da zu beachten sind. Allein schon die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland sind auch sprechend. Ich will mal noch, nur um diesen Komplex abzuschließen, Herrn Granzin mit einer halbwegs erfundenen Fallbeschreibung konfrontieren. Also Sie haben eine Waffe und die liegt im Tresor, alles ist korrekt. Und dann kommt die Behörde zur Kontrolle und die Behörde sagt, weil der Herr des Hauses ist gerade nicht da und sagt, guten Tag, gnädige Frau, hier ist die Behörde, wir wollten mal die Waffen Ihres Mannes kontrollieren, da ist alles in Ordnung, das wissen wir, machen Sie sich keine Sorgen, aber zeigen Sie uns doch mal schnell die Waffen. Mhm. Dann geht die Dame des Hauses zum Tresor und sagt freudestrahlend, hier bitteschön, da sind die Waffen. In dem Augenblick hat der Besitzer alles verloren, seine Waffen Besitzkarte und die Erlaubnis und so. Herr Granzin, ist das so?
Also erstmal klingt der Fall überhaupt nicht erfunden, sondern das ist alltägliche Praxis des deutschen Waffenrechtlers. Das sind Fälle, die der Alltag schreibt. In dem Moment hat er in der Tat alles verloren und in diesem Moment greift auch der Kontrolleur der Behörde beherzt zu und nimmt die Waffe auch mit.
Warum? Wir müssen es vielleicht erklären unseren Zuhörern, die jetzt die Pointe vielleicht noch gar nicht gemerkt haben.
Denn ja, weil die Frau, das hatten Sie jetzt nicht erwähnt, aber ich gehe davon aus, dass die Frau keine Berechtigte ist. Also die Frau nicht etwa auch Sportschützin wäre oder Jägerin wäre, genau. Sondern die schlichtweg unberechtigt ist. Und in diesem Moment gibt es ja nicht irgendwie so einen diffusen Verdacht, dass eine Unberechtigte oder ein Unberechtigter Zugriff auf eine erlaubnispflichtige Waffe haben könnte. Das ist ja eine Tatsache. Das geschieht ja vor den Augen der Behörde. Die Behörde kann sagen, hier, ein Unberechtigter greift jetzt tatsächlich unmittelbar zu oder hat die Möglichkeit. Und zwar offensichtlich auch schon länger und ständig. Das ist jetzt ja keine situative Geschichte.
Also, aber eins ist uns klar in diesem Beispiel. Die Ehefrau wollte der Behörde zu gefallen sein.
Ja, das ist schon richtig, aber zu Gefallen der Behörde sind sie da, wenn sie alles richtig machen als Waffenbesitzer. Und wenn man seiner Frau den Zugang zum Safe verrät, wo die Knarre drin liegt, dann macht man eben nicht alles richtig. Mhm. Ja, und mit der Ehefrau hat die Behörde auch kein Problem, sondern mit ihnen, der sie ihrer Frau den Schlüssel gezeigt oder die Kombination genannt haben.
Okay.
Ja, also da ist dann wirklich alles weg. Ich sag ganz offen, auch nicht zu Unrecht alles weg. Denn was nützt die beste Sicherung? Das hat der Kollege ja schon gesagt, das ist auch das zufällige Ergreifen.
Wenn sie nicht innerhalb der Familie greift.
Ja. So ist es. Und die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ne? Eben auch solche wie, der schnarcht schon so lange so laut und heute Nacht setze ich dem ein Ende. Also, ja, das...
Okay, herrlich. Herr Melzel, Sie waren ja lange genug bei der Polizei, auch waffentragend. Und ich nehme an, Sie schießen immer noch, oder? Ist das so?
Ab und zu gehe ich in einen privaten Schießkeller. Wenn wir pensioniert werden, also in Rente gehen, dann dürfen wir unsere Dienstwaffe behalten. Das ist ja auch noch schön. Und dass ich ja in der Waffenhandhabung noch vertraut bleibe, gehe ich zwischendurch in einen privaten Schießkeller. Das ist jetzt das Typische. Also ich habe die Waffe nicht zu Hause. Ich habe die in einen Banksafe eingeschlossen und dort hole ich dann meine Waffe und fahre zu diesem Waffenhändler, der noch einen Schießkeller unterhält, und mache da für mich ein Programm, schieße ich dort, einfach um die Waffenhandhabung noch intus zu haben. Und diese Fahrt, dieser Transport, der ist dann eben legal. Und auf das Statement von vorhin, dass da die Polizei Kontrolle macht, also in der Schweiz macht die Polizei keine Kontrollen, wo die Waffe aufbewahrt wird.
Ich wollte ein bisschen einen anderen Ton jetzt noch in die Sendung reinbringen, weil für viele Kontrafunkhörer möglicherweise ist das Thema Waffen weit weg. Lassen Sie uns auch mal kurz darüber sprechen. Deswegen habe ich Herrn Melzel so gefragt. Er hat immer noch die Waffe gelegentlich in den Händen. Und ich frage weiter, macht's Spaß, Herr Melzel? Macht Schießen Spaß? Und worin besteht der Spaß?
Nein, also als ich noch arbeitete, hatte ich in der Regel alle 2 Wochen ein Schießtraining. Das bestand im Schießkeller aus einem Programm, der jeweils der Schießinstruktor, der Schießleiter vorgegeben hat. Dann hatten wir aber noch einen taktischen Schießkeller, wo man mit Waffen geschossen hat, die eine andere Munition hatten, die niemanden verletzen konnten. Das sah aus wie so kleine Lippenstifte, die Patronen, die dann aufplatzten und Farbe abgaben. Und da war ein Haus, ein Auto, eine Situation, die man dann zusammen zum Beispiel im Team erledigen musste, um dann wirklich das 1:1 zu üben, die Waffe einzusetzen. Plötzlich stand da mal eine Puppe mit einem Kind und solche Situationen, um so realistisch wie möglich zu trainieren. Diese Waffe waren alle rot, die Magazine waren rot, dass es ja keine Verwechslung gab. Das war die gleiche Marke von Waffe, wie wir sie hatten. Aber der Schaft, wo man das Magazin einsetzte, war ein ganz wenig kleiner, sodass es überhaupt nicht möglich war, ein richtiges Magazin mit scharfer Munition einzusetzen. Und wir hatten auch nie irgendeinen Unfall in diesem Bereich. Es gab mal eine Selbstverletzung, wo jemand die Waffe gezogen hat und hängen geblieben ist und sich dann in die Wade geschossen hat. In den ganzen 40 Jahren, wo ich bei der Polizei war, habe ich das einmal erlebt.
Scharfe Munition oder nicht, man muss ja auch zugeben, dass das Schießen mit scharfer Munition auch Spaß macht. Und ich würde Sie einladen, gerne mal das ein bisschen zu beschreiben, weil viele Menschen können ja die Psyche des Sportschützen nicht wirklich erfassen, wenn sie nicht selber mal es ausprobiert haben. Ich glaube, das macht was mit den Menschen, wenn man zum ersten Mal wirklich das Ding in der Hand hat und man weiß ja, dass es extrem gefährlich ist. Ich will kurz mal erzählen, dass ich weiß, als dieser berühmte Film Der Himmel über Berlin mit Bruno Ganz gedreht wurde, ein Film von Wim Wenders, da hat der Wim Wenders, der Regisseur, dem Schauspieler Bruno Ganz eine geladene Waffe verbotenerweise, es ist verjährt, deswegen kann ich es erzählen, aber er hat ihm diese Waffe zugesteckt und hat gesagt, geh einfach damit mal in Berlin herum, das wird dich völlig verändern. Und tatsächlich hat es den Schauspieler Bruno Ganz befähigt, diese Rolle des Engels da zu spielen. Also warum erzähle ich das? Weil natürlich die Tatsache, dass man ein ultra effektives Tötungsinstrument in der Hand hat, aber es ist nicht nur das. Ich gebe jetzt gleich das Wort an Sie weiter. Ich wollte Sie nur ein bisschen kitzeln, in welche Richtung wir da jetzt mal denken sollten, denn es gibt ja auch einfach Spaß an der Fernwirkung. Jedes Kind empfindet das, wenn man hier drückt und da hinten knallt und da kommt Feuer raus. Und all diese Elemente sind ja extrem wichtig. Hand-Auge-Koordination ist ein großes Wunder des menschlichen Gehirns. Auch das spielt beim Zielen, beim Anlegen eine wesentliche Rolle. Kleine Kinder zielen schon auf ihre Umgebung. Das ist die erste Art, sich mit der Umgebung in Beziehung zu setzen. Sie zeigen mit dem Zeigefinger irgendwo hin. Das ist das erste Zielen eines Babys. So, jetzt sind meine Jäger und der Polizist dran und ich frage nochmal, worin besteht das Vergnügen am Schießen?
Da fühle ich mich angesprochen. Bin nicht nur Jäger, sondern auch dynamischer Sportschütze und war da auch recht lang Leistungssportler. Das ist das, was man Schießen nach den Regeln der IPSC nennt. Das heißt, man sprintet mit Großkaliberpistolen durch Parcours. Die Ziele bewegen sich zum Teil. Man lädt und schießt in der Bewegung, zum Teil sogar im Laufen und Gehen. Und das vergleiche ich vom Reiz her mit dem, was ich sonst gemacht habe, mit Motorradfahren im Verein oder auch mit dem Autofahren mit Sportwagen auf der Rennstrecke. Das ist ein unglaubliches Erlebnis von Präzision und Dynamik, wo man aber auch sehr auf die Sicherheit achten muss. Und was beim Sportschießen, gerade in der IPSC-Kultur dazukommt, ist eine unglaubliche Kameradschaft und es ist wahnsinnig lustig. Also die Schützen-Community ist weltweit per Du. Das sind alles ausnahmslos herzliche, hilfsbereite, lustige Leute, die sich dann in diesen Wettkämpfen messen. Und das macht einfach einen unglaublichen Spaß. Und das wird manche Leute, die mit Waffen nichts zu tun haben oder Angst vor Waffen haben, total irritieren. Bei den Wettkämpfen stehen dann 40 bis 400 Leute nebeneinander mit 9 mm oder noch größeren Pistolen auf der Hüfte und geladenen Magazinen in den Magazintaschen auf der anderen Seite. Und das sind die friedfertigsten und lustigsten Erlebnisse, die man als Mensch so haben kann. Also das ist das eine. Das andere ist, ich bin Jäger, aber auch Jagdaufsichtsorgan, also Exekutivorgan und kontrolliere und schreite mit der Waffe auch ein. Töte auch mit der Waffe, wenn ich gerufen werde, weil in der Stadt irgendwo ein Stück Wild verletzt wurde. Dann muss ich da zu Werke gehen, weil es die Polizei einfach nicht kann in den meisten Fällen. Und da hat natürlich die Waffe einen sehr, zum Teil auch bei der Jagd, ich ernähre mich fast nur von selbst erlegtem Fleisch, das nennt man dann Jägernertum und so weiter, einen auch sehr wehmütigen Teil, weil das Töten nie leicht fällt und nie leicht fallen sollte. Ich habe immer gesagt, an dem Tag, wo mir das Töten eines Tieres nichts mehr ausmacht, höre ich auf. Das macht mir immer was aus. Es ist, wenn man dann zum Stück geht, immer schmerzhaft und auch am übernächsten Abend gibt es dann immer so eine melancholische Periode und das soll auch so sein. Aber da ist auch der Ausgleich des Trainings und des Leistungssports und des Skisports extrem gut dazu passend und insgesamt ist das eine sehr gesunde Sache. Und ich glaube auch, das Auseinandersetzen mit der Waffe und dem Töten und der Gewalt und was man auch gegen Gewalt tun kann, ist für junge Menschen ganz wichtig. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass die Österreicher sich mit einer Zweidrittelmehrheit bei einer Volksabstimmung für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und der Ausbildung an der Waffe ausgesprochen haben. Das finde ich sehr gut.
Herr Melzel, ich hatte, als ich vorhin so in Richtung Vergnügen fragte, gemerkt, dass Sie es ein bisschen weggewischt haben mit der Zweckdienlichkeit und so weiter. Jetzt an dem Punkt des Gesprächs, würden Sie sagen, Sie sehen auch den sportlichen Aspekt?
Ja, selbstverständlich. Wobei, wir in der Schweiz, also bei uns ist es so, dass bevor Sie zur Polizei gehen, müssen Sie den Militärdienst absolviert haben.
Jawohl.
Und da sind Sie natürlich schon mit der Waffe vertraut. Also Sie bekommen ja die Waffe dann auch nach Hause. Als ich noch den Militärdienst geleistet habe, da hatten wir noch 24 Schuss Munition mitbekommen, um im Ereignisfall dann auch eine geladene Waffe zu haben. Und wenn man dann zur Polizei geht, dann ist man schon ein wenig Waffen gewöhnt. Aber für mich war wahrscheinlich das Einschneidendste, und ich könnte mir vorstellen, dass das für alle Polizeiangehörige so ist, wenn Sie das erste Mal eine Waffe auf einen Menschen richten. Das ist dann die Steigerung von dem Bruno Ganz, der da nur unterwegs war mit der Waffe. Wenn Sie das erste Mal eine geladene Waffe auf einen Menschen richten, das macht dann etwas mit Ihnen. Und bis zuletzt hat das immer etwas gemacht. Jetzt muss ich zwar noch einfügen, das ist ja nicht etwas, das jeder Polizeiangehörige oder Kriminalbeamte wöchentlich mehrmals macht, aber innerhalb von 40 Jahren ist das einfach vorgekommen, dass sie mal eine Waffe auf einen Menschen richten mussten und dann auch bereit zu sein, abzudrücken. Und ich war in der glücklichen Lage, nie von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Ich habe also nie in meinen ganzen 40 Jahren nie geschossen auf einen Menschen. Aber wir standen schon manchmal sehr nah dabei. Und vielleicht diese Entschlossenheit ist auf der anderen Seite auch angekommen. Und das hat dann etwas gemacht mit einem. Und das ist wahrscheinlich auch richtig so.
Herr Granzin, Sie hatten, als wir von der Zuverlässigkeit sprachen, vorhin ganz nebenbei auch mal gesagt, ja, auch politische Zuverlässigkeit. Das habe ich mir jetzt gemerkt und möchte jetzt darauf zurückkommen, weil sich da ja etwas Unglaubliches in Deutschland jedenfalls tut. Das heißt, es gibt ja mittlerweile schon Gerichtsbeschlüsse, dass also AfD-Mitglieder einfach nur, weil sie dieser politischen Partei angehören, ihre Zuverlässigkeit, ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit abgesprochen bekommen und dann sind die Waffen weg. Ist das so?
Ja, das ist in der Tat so. Es gibt eine etwas uneinheitliche Rechtsprechungslage, und zwar uneinheitlich deshalb, weil die AfD ja nicht bundesweit unter Beobachtung steht, sondern aufgeteilt nach Ländern, teilweise unter Beobachtung steht, teilweise Verdachtsfall ist, teilweise als erwiesen extremistisch gilt. Und zum einen ist so, dass sozusagen ausgehend von diesen verschiedenen Stufen potenzieller Verfassungsfeindlichkeit und dann auch noch innerhalb der Länder und der Gerichte unterschiedliche Rechtsauffassungen bestehen, man nicht also sagen kann, aha, per se AfD-Mitglied gleich waffenrechtlich unzuverlässig. Ich finde es persönlich auch unglaublich, bin selber FDP-Mitglied und deshalb ein großer Freund des Freiheit und des Rechtsstaatlichen und bin der Auffassung, wenn wir die AfD für verfassungsfeindlich halten, dann muss das Verbotsverfahren jetzt durchgeführt werden, dann muss die AfD verboten werden und dann sind all diejenigen, die in einer verbotenen Organisation in den letzten 5 oder 10 Jahren entsprechend aktiv gewesen sind oder Mitglied waren, dann sind diejenigen qua gesetzesunzuverlässig. Dann ist da dann eben Schluss. Punkt. Und dann auch völlig zu Recht. Aber wir haben hier eine Verdachtsunzuverlässigkeit. Wir gehen mit der Glocke über alle diejenigen drüber. Sie sind also Mitglied im Landesverband Thüringen. Da sagt man, aha, Thüringen sei erwiesen rechtsextremistisch und Sie sind da Mitglied und deshalb sind Sie unzuverlässig. Da wird auch nicht geguckt, ob derjenige vielleicht ein zugereister Hesse ist. Er sagt, aber ich bin ganz Liberaler in der AfD, finde den Herrn Höcke furchtbar, bin auch überhaupt nicht völkisch, habe mein halber Migrationshintergrund und stehe ständig auf und sage, Leute, ihr spinnt doch hier in Thüringen, das müsst ihr ganz anders machen. Das ist dann völlig egal, wird gesagt, aha, zack, Mitglied, regelunzuverlässig. Und das finde ich ehrlich gesagt, das geht nicht, das ist eines Rechtsstaates unwürdig und das ist, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr mit dem Hauch behaftet, als würde man hier eine Partei auf der Ebene des Waffenrechts bekämpfen, nach dem Motto, ihr müsst euch aussuchen, Jäger oder AfD. Und viele der in der AfD, das ist natürlich eine konservative, rechtspopulistische Partei, das steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen, ist jetzt auch nicht das Thema. Werden oder würden dann sagen, das ist zumindest die Gefahr, dass diese Menschen dann sagen, ah, ich bin doch schon sehr gern auf der Jagd und bin, wie das Kollege eben auch sehr zutreffend beschrieb, tolle Kameradschaft im Schützenverein, das möchte ich mir alles nicht nehmen lassen, also lasse ich das mit der AfD-Mitgliedschaft oder auch nur Unterstützung, das Halten einer Rede dort. Reicht schon unterstützend. Ja, also das, die müssen nicht mehr Mitglied sein. Wir kommen vielleicht bald dahin, dass der Kneiper, der also dann für so eine Wahlveranstaltung seine Kneiper zur Verfügung stellt, sagt, er haben sie auch unterstützt. Und damit sind sie auch waffenrechtlich und so verlässlich. Und dann ist es vorbei mit dem Schützenhof oder so. Ne? Also das finde ich auch wirklich unglaublich. Und wie gesagt, es ist der Moderhauch des Versuches der Bekämpfung einer politisch missliebigen Partei mit den Mitteln des Waffenrechts. Wir sagen mit dem Trick des Waffenrechts. Dieser ekelerregende Moderhauch, der wabert durch die Republik.
Herr Wagner, wie sieht es in Österreich aus? Ist das denkbar, dass man aus politischen Motiven heraus den Leuten die Waffen wegnimmt?
Ja, also wir haben jetzt neu eingefügt bekommen mit der letzten kleinen Waffenrechtsnovelle bei den Erwerbsberechtigungen für Kategorie B, also wir reden immer von Faustfeuerwaffen, dass keine Tatsachen vorliegen dürfen, die die Annahme rechtfertigen, dass der angehende Waffenbesitzer oder tatsächlich Waffenbesitzer einen verfassungsgefährdenden Angriff gemäß § 6 Absatz 2 Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz, also Geheimdienstgesetz, begehen wird. Das heißt, wer dem vereinfacht gesagt, dem österreichischen Geheimdienst, der ist bei uns Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, früher hieß er Verfassungsschutz, hat man den Namen geändert, wer denen negativ aufgefallen ist, der bekommt nichts. Ein konkreter solcher Fall ist mir noch nicht bekannt. Also wie das gehandhabt wird, weiß ich nicht. Ich bin sicher, dass bei dieser Behörde auch von mir ein dicker Akt besteht, weil ich im Waffenrecht laut tätig bin und auch Vorträge halte und mir kein Blatt vor den Mund nehme, aber halt Recht habe und ich habe meine Waffen noch.
Herr Melzel, von der Schweiz aus betrachtet, ist es ein staatspolitischer Irrsinn, was wir jetzt gehört haben. Stellen wir uns vor, dass Mitglieder einer zugelassenen, selbstverständlich zugelassenen Partei wie der SVP ihre Waffen weggenommen bekommen. Es gibt einen Druck, der von der EU ausgeht. Die Schweiz ist nicht Mitglied, aber die Schweiz hat immer Schrittchen für Schrittchen mitgemacht, auch bei der Verschärfung des Waffenrechts.
Ja, diese Diskussion wird eigentlich auf Parteiebene nicht geführt. Es gibt so Organisationen, die umstürzlerische Gedankengut da verbreiten, auch Ableger von diesen Reichsbürgern und so. Dort könnte ich mir dann schon vorstellen, dass man sagt, solche Leute, die sollen keine Waffe besitzen und keine Waffe tragen dürfen. Aber dass das in die Parteilandschaft eingehen würde, das würde bei uns sofort zu einer Volksabstimmung führen und ich wäre mir bewusst, wie die rauskommt und dann wäre das Thema ebenfalls vom Tisch. Also Das wissen natürlich auch diejenigen. Und man muss natürlich schon sagen, Sie haben vorher die SVP erwähnt. Es ist die schweizweit die stärkste Partei. Und wenn nur ein wenig Bestrebung im Gang wäre, diese zu gängeln, wie auch immer, sei es also eben im konkreten Fall über das Waffenrecht, dann würde das ein Aufruhr geben. Und zwar nicht nur von den Mitgliedern der SVP, sondern auch von anderen Menschen, die sagen, auf diese Weise betreibt man keine Politik.
Wenn ich vielleicht aus deutscher Sicht noch etwas ergänzen darf zur österreichischen Rechtslage. Die Deutschen sind soweit nicht ganz unvergleichlich, dass auch die Einschätzung der anderen Landesämter für Verfassungsschutz an sich schon fast reicht, um die waffenrechtliche Unzuverlässigkeit zu begründen. In meinen Augen auch ein Verstoß gegen das Gewaltteilungsprinzip. Am Ende des Tages muss ein Gericht darüber entscheiden, ist die Partei verfassungswidrig oder ist der Mensch verfassungsfeind und nicht ein Geheimdienst, der am besten dann noch mit einem Sperrvermerk seine Informationsquellen nicht preisgibt. Dann legen wir Verwaltungsarbeit und Rechtsprechung in die Hände eines Geheimdienstes. Das hatten wir in Deutschland zweimal. Einmal vor 45 und dann ab, wann war es, 54 waren DDR-Gründung und dann nochmal bis 1989, 90. Das wollen wir nicht mehr. Ich möchte keine Geheimdienste, die Politik machen, keine Geheimdienste, die Verwaltung machen. Und fragen Sie bei Herrn Maaßen, was davon zu halten ist. Das sind politisch besetzte Beamte. Ja, Herr Maaßen hat mal immer gesagt, oh, das soll irgendwie keine Hetzjagd gewesen, da irgendwo bei irgendwelchen Ausschreitungen. Das hat ihn 6 Wochen Chemnitz, später den Kopf gekostet. Chemnitz, genau. Das hat den Kopf gekostet, weil er sagte, ist für mich nicht so. Sprich, seine wohl letztendlich auch zutreffende Meinung dazu entsprach nicht der Meinung des Fachministers und dann musste er weg. Und das ist natürlich in allen Ländern so.
Ist ja schon gerichtlich festgestellt inzwischen, dass es nicht so war.
So ist es.
Ja.
So, und dann muss er einfach weg, das war dann nicht so. Und gerade Thüringen, der Thüringer Verfassungsschutzchef und Herr Höcke, die gehen, glaube ich, zusammen nicht Bier trinken. Stellen Sie sich vor, die AfD hätte in Thüringen die absolute Mehrheit errungen, dann würde, glaube ich, was heißt der Kramer oder was, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich glaube, dann würde der Mann, ein bisschen komische Gestalt auch von der Vita her, auch kein Jurist irgendwie, der würde, glaube ich, dann keine 6 Wochen in seinem Amt dann sitzen. Und dann ist ja nicht ganz auszuschließen, dass dann da jemand säße, der eher so ein bisschen denkt wie Herr Höcke oder zumindest zur Handelwehr Höcke das möchte. Und plötzlich sind da die Grünen oder das Bündnis Sarah Wagenknecht oder die SPD unter Beobachtung. Wir können doch nicht die Zuverlässigkeit immer an der Couleur der jeweiligen Regierungsparteien festmachen. Das müsste auch objektiv sein. Das können ausschließlich die Gerichte. Ja, und deshalb muss ich sagen, bin ich so strunzunglücklich mit der Lage.
Da haben wir es in Österreich leichter, weil diese Passage, die ich gerade vorgelesen habe über die Versagung der waffenrechtlichen Verlässlichkeit, ist ja nur ein Anhaltspunkt und auf diesem Anhaltspunkt würde dann ein Bescheid ergehen von der Waffenbehörde, der sagt, sie sind nicht verlässlich, weil sie sind bei dieser und jener Partei und die ist ganz pfui. Aber diesen Bescheid bekämpfe ich dann in Österreich seit 2014 beim Verwaltungsgericht vor einem unabhängigen Richter. Und das Erkenntnis dieses Richters, wenn es mir nicht gefällt, kann ich dann vor dem Verwaltungsgerichtshof und / oder dem Verfassungsgerichtshof bekämpfen. Da haben wir einen ganz ordentlichen Rechtsschutz.
Das ist ja hier nicht unähnlich, Herr Kollege, nur es ist auch von der Verfassungsschutz schreibt tatsächlich eine Waffenhürde an, sagt, der XY, das ist ein böser Bursche, der ist bei der PKK oder ich hatte einen neuen Fall, da soll mein Mandant einfach eine PKK-Verein geliked haben auf Facebook vor ein paar Jahren. That's all. Ein Sportschütze, der ist Ingenieur, voll integriert, sagt, oh, der ist also jetzt schlimmer Terrorist. Dann nehmen die eben die Pappe weg und die Knarre weg, zu Deutsch gesagt, und dann sind sie damit 3 oder 4 Jahre vor dem Verwaltungsgericht. Dann ist der so lange kein Sportschütze mehr. Es ist für mich kein Rechtsschutz, dass am Schluss dann auch das Gericht sagt, Freunde, das kann doch nicht angehen. Der hat da mal so einen Haken gesetzt von irgendwie einem von 500 Haken bei Facebook. Und deshalb nehmen die eben jetzt die Pappe weg, also die Waffenbesitzkarte und die Knarre, zu Deutsch gesagt, und der schießt jetzt mit dem Luftgewehr. Aber das ist dann 3 oder 4 Jahre später. Und da muss er sich einen teuren Anwalt leisten. Und viele derer haben den Atem nicht oder die Lust nicht. Und dann ist man Spielball der Behörden, die natürlich nicht das Rückgrat haben, sich gegen das Votum des Landesamtes für Verfassungsschutz zu wenden.
Und es kommt noch obendrauf, wenn einer 3 bis 4 Jahre lang nicht schießt, dann verliert er natürlich sein Bedürfnis, wie es so schön heißt, weil das wird ja nur durch die Praxis aufrechterhalten. Ja. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Jetzt sind wir bei politischen Elementen am Ende dieser Sendung angekommen. Wir haben den Blick auf die USA. Der Name ist überhaupt nicht gefallen. Ist ganz interessant in einer solchen Sendung, weil sonst immer zunächst gesagt wird, ja, aber in Amerika ist es ja so und schauen Sie Sodom und Gomorra und wie schlimm das ist, wenn da alle bewaffnet sind. Man kann eigentlich aus dem nur eins schließen, das gilt sicherlich für alle Länder, die durch Waffengewalt demokratisch geworden sind, irgendwann mal in der Geschichte. Ohne Volksbewaffnung hätte es keine Demokratie gegeben. Wenn der Bürger Waffen tragen darf, dann ist es ja nicht, weil der Staat ihm so sehr vertraut, sondern eher, weil der Bürger dem Staat so sehr misstraut. Und das ist ja vielleicht eine ganz gesunde Quintessenz, die wir hier ziehen können aus dieser Sendung, aus dem Dreiländereck im Kontrafunk. Und ich danke ganz herzlich für die Diskussion Dr. Heiko Granzin in Hamburg, Markus Melzel in Basel und Dr. Raul Wagner in Wien. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich.